Ich finde ja nichts besser,
als wenn man vor den Dingen nicht drüber, wir sprechen ja trotzdem immer drüber,
genau.
Aber dann ein bisschen weniger drüber
genau,
zu sprechen,
miteinander
und auch mit den Werken so zu kommunizieren und zu gucken, was sich da an Fragen einstellt und nicht mit einem Katalog an, ich möchte jetzt doch noch fragen oder
danke.
So anzukommen. Und das habe ich jetzt auch nicht, weil ich merke jetzt, die Situation ist, wir als Entdeckende haben eine tolle, kurze, sehr inspirierende Einführung bekommen natürlich, aber natürlich noch nicht die Zeit gehabt, dann muss das
einzusteigen.
Da müsste man jetzt eigentlich noch mal extra kommen. Dann
genau.
Es gibt schon das eine oder andere Gespräch und dann ist so, jetzt so, okay, was möchte ich jetzt eigentlich Sie, Frau Wieso, noch mal fragen? Das ist dann so eine Situation, die eigentlich noch kommt.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, ich frage doch als erstes mal, gibt es etwas, was noch nicht thematisiert worden ist in den Gesprächen und was Ihnen total wichtig ist, weil das ist mir oft aufgefallen, es werden immer ähnliche Fragen gestellt, aber manche fallen irgendwie ganz
weg. Ja, ja, also was ich vorhin auch gesagt habe zu einer Kollegin von Ihnen, als wir vor den Bildern standen, dass das, was Lars Eidinger auch meinte, eben dass was es mit uns Betrachtenden macht, also was, wenn man seine Fotografien und Bilder anschaut, was es in uns auslöst vielleicht, das kann man eigentlich auch auf alte Meister gut übertragen. Und diese, wir haben dann vielleicht das Gefühl manchmal, also auch diese Gratwanderung sind wir jetzt, wenn wir eben dann auch vielleicht einen Menschen auf der Straße sehen, werden wir zum Voyeur in dem Moment oder nicht. Und man denkt, das ist vielleicht so der Unterschied zu den alten Meistern, aber auch da, wenn man sich einlässt auf die Darstellung und zum Beispiel in so einem eleganten Interieur eine junge Frau da sitzen sieht, die sich irgendwie gerade Wein nachgeschenkt hat, aber so halb betrunken auf dem Stuhl sitzt, elegant gekleidet, das Glas in der Hand hält, es fällt ihr schon fast auf den Boden, dann merkt man doch, weil wir auch als Betrachter angesprochen sind, uns da quasi einreihen und auch in diese intime Szene fast eindringen, ist es oftmals vom Blick her gar nichts anderes als heutzutage. Und vielleicht kommt es uns etwas abstrakter vor, was so lang zurückliegt, aber im Grunde genommen war das nichts anderes. Und Reiche, die sich dann, reiche Bürger, weil die halt das Geld hatten, um sich Ölgemälde leisten zu können und dann eben auch mit Vorliebe diese Themen gesammelt haben, haben eben diese Themen gesammelt, weil sie damit was anfangen konnten. Das war etwas, jetzt abgesehen von Historienmalerei, mythologischen Darstellungen, wo man immer ein gewisses Wissen natürlich mitbringen musste, die vielleicht kompliziert oder schwer waren, waren das eben Szenen, Berufsbilder, die dargestellt waren, Szenen aus dem alltäglichen Leben, mit denen jeder was anfangen konnte. Und deswegen erfreuten die sich zunehmender Beliebtheit. Und das finde ich eben sehr spannend, der Blick, den die Sammler damals hatten, wenn sie auf diese Werke guckten, und eigentlich auch, weil es war ja dann zeitgenössisch damals, auch zum Voyeur wurden. Und wir werden in gewisser Weise auch bei den alten Meistern vielleicht zum Voyeur. Wir empfinden es nur nicht mehr so, weil es vielleicht zu weit weg liegt. Aber dann geht man eben in den Raum zu Lars Eidinger, schaut da auf die Bilder. Und nicht, dass man automatisch immer zum Voyeur wird, das meine ich damit gar nicht. Aber es spricht einen doch irgendwie dann nochmal in einer anderen Art und Weise an. Und man fühlt sich irgendwie so mit hineingezogen und natürlich auch angesprochen, weil wir könnten ja eine ähnliche Situation vorfinden, wenn wir rausgehen, auf die Straße treten. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Wenn wir uns eben bewusst machen, dass wir eigentlich mit, wenn wir auf alte Meister schauen, gar nichts anderes machen. Und das ist etwas, wo ich so ein bisschen vielleicht den Blick schärfen möchte. Und das war eben, was ich auch eingangs sagte, die Idee dahinter zu zeigen, dass alte Meister gar nicht so weit weg sind von uns, wie wir oft glauben. Natürlich, manche Szenen ja, manche Szenen eben, also jetzt hier nicht bei der Genremalerei, sondern vielleicht manche Gattungen mehr, manche weniger, je nachdem, ob sie religiösen Inhalt haben oder nicht. Aber ansonsten, gerade bei diesen Alltagsszenen, fand ich das eben sehr, sehr spannend, auf natürlich auch Unterschiede zu stoßen, aber auch auf Gemeinsamkeiten. Und das ist das, was ich eben zeigen möchte. Und eben, wie war Gesellschaft damals, wie ist Gesellschaft heute, was hat sich verändert zum Glück, was hat sich aber noch gar nicht verändert. Und wir können ja über die Darstellung der Frau, wo ich angefangen habe, wie wurde die Frau gesehen als tugendhafte Frau, und es war im 17. Jahrhundert total fortschrittlich, die auf einmal beim Nähen und bei ihren alltäglichen Arbeiten zu beobachten, bei dem, was sie tat, und beim Stillen des Kindes, was es vorher so überhaupt nicht gegeben hat. Und heute,
außer bei Marien.
Genau, natürlich, ne? Ja, genau. Also, aber heute würde man sagen, das ist doch eigentlich, ist die Frau reduziert auf ihre Hausarbeit. Zu damaliger Zeit war es sehr fortschrittlich. Also das ist quasi auch so, natürlich gibt es Unterschiede, es gibt nicht nur Gemeinsamkeiten. Aber es schärft vielleicht auch nochmal so ein bisschen den Blick und man nimmt die alten Meister vielleicht anders wahr. Und eben, es soll ja auch zur Reflexion und zum Nachdenken anregen.
Nun erinnere ich mich in meinem Kunstgeschichtsstudium, also ich habe auch Kunstgeschichte studiert, das damals, also bei uns war, ich habe in Tübingen studiert, ein direkter Schüler von Warburg, der natürlich einen völlig anderen Blick auf diese Dinge hatte und wo es damals darum ging zu sagen, nein, ihr versteht gar nicht, was da abgebildet ist und es geht gar nicht darum, dass euch das direkt anspricht, sondern ihr müsst da eintauchen, es ist eine völlig andere Welt, eine andere Sprache, wo diese Zusammenhänge oder diese scheinbar erstmal direkten abgreifbaren Gegenstände oder Alltäglichkeiten eben eine nicht alltägliche Bedeutung haben sozusagen. Und das kam mir auf dem Weg hier in die Ausstellung. Das ist so ein bisschen mein Background. Ich weiß, da gibt es ja bis heute noch ganz viele Diskussionen, weil es absolut ja nicht geklärt ist bis ins letzte Detail. Genau. Aber dass Sie da einen ganz anderen Ansatz hier vorschlagen.
Genau, aber da sage ich auch Vorsicht, denn eigentlich mache ich beides. Und das ist mir auch wichtig. Deswegen habe ich auch nicht wild durchgemischt und noch mehr Arbeiten der zeitgenössischen Künstler zu den alten Meistern gebracht, sondern nur so punktuell in Gegenüberstellungen, thematischen Gegenüberstellungen und ihnen auch dann jeweils den eigenen Raum gelassen, weil ich eigentlich versuche, beides zu machen. Und Sie werden dann auch, wenn der Katalog dann jetzt hoffentlich bald geliefert wird, das auch bemerken. Einerseits ist es eben eine klassische Altmeisterausstellung, die auch alle Themen, man sieht es auch am Glossar, erschöpfend behandelt, auch so die ganze Ikonografie abarbeitet. Wir haben im Katalog auch einen Aufsatz zur Kunsttheorie, zur kunsttheoretischen Einordnung. Wir haben einen Aufsatz zur Rezeption der Interieurmalerei im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert. Also es ist eigentlich relativ klassisch und trotzdem möchte ich gern den Blick aus heutiger Zeit obendrauf setzen und zulassen. Das heißt, einerseits versuche ich es aus der Historie heraus aufzuarbeiten, dieses Thema, soweit es geht. Vieles bleibt eben noch unentdeckt und ja, im Dunkeln, bis heute nicht enträtselbar. Aber gleichzeitig möchte ich auch es eben diese Ausstellung verknüpfen mit unseren Fragestellungen und mit unserem Blick der heutigen Zeit. Und das finde ich eigentlich sehr spannend und ich finde, das schließt sich nicht aus. Aber mir ist wichtig trotzdem, das Thema historisch darzustellen, aus der Historie heraus, weil damit man eben auch die Bilder versteht und weil es auch mein Ansatz einfach ist. Ja. Also nicht nur einfach vergleichend nebeneinander stellen, sondern schon auch natürlich die Symbolik erklären. Deswegen bin ich auch kurz auf dieses Bild im Bild eingegangen. Und wie gesagt, deswegen gibt es auch das Glossar als kleine Anleitung, wobei ich da auch gar nicht zu didaktisch sein möchte, aber dass man doch auf bestimmte Details hingewiesen wird, was sie bedeuten.
Nun könnte man ja sich vorstellen, eventuell, das sage ich jetzt so als Provokation, ich weiß, dass es nicht, nicht der Fall ist, das ist mir klar. Ich habe ja jetzt jedenfalls den ersten Einblick schon in die Ausstellung gehabt. Ja. Ah, die Kunsthalle möchte die niederländischen Meister besser ans Publikum ranbringen und dann hole ich mir jetzt einen großen Namen und einen auch bekannten, aber ein bisschen weniger großen Namen, Lars Eidinger und Stefan Marx hier rein. So ist das Ganze gar nicht gelaufen. Das,
überhaupt nicht. Genau. Genau.
Also können Sie es dazu ging, noch mal was sagen?
Ja, genau. Es ging tatsächlich, die Idee war ursprünglich rund um eins unserer Hauptwerke in der Sammlung Alte Meister, in den Liebesboten von Pieter de Hoogh, eine Ausstellung zu konzipieren, weil der Schwerpunkt, also ich arbeite eigentlich immer oder erarbeite meine Ausstellungsthemen aus der Sammlung, aus den Sammlungsbereichen. Mich interessieren immer gegensätzliche Positionen und Gegenüberstellungen. Ich habe, als ich vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren, kann man sagen, Goya Fragonatepolo, die Freiheit der Malerei, hier gezeigt habe, da haben mich am Anfang ganz viele auch Kollegen gefragt, wie gehen denn die Künstler zusammen? Die passen doch gar nicht zusammen. Ich habe dann versucht, über die Kunst und auch eben über verschiedene Themen darzustellen, dass die sehr gut zusammenpassen. Und das sind so gegensätzliche Positionen, die mich interessieren, weil ich finde, es gibt ja genug Themen, die schon abgearbeitet sind. Ja. Und auch mit der Genremalerei. Also die Genremalerei ist ja an sich nichts Neues. Aber trotzdem hatte ich eben versucht, einen neuen Aspekt vielleicht zu finden. Und ich hatte gar nicht zuerst diese Gegenüberstellung mit der zeitgenössischen Kunst im Auge. Das heißt, ich habe nicht das Konzept erarbeitet und dachte mir so, jetzt muss ich mir 2 zeitgenössische Künstler suchen. Sondern der Witz war, dass ich eigentlich erstmal ganz klassisch herangegangen bin, wie immer. und dann irgendwann im Erarbeiten des Konzeptes entdeckt habe, dass es Themen sind, die mich eigentlich oder die eigentlich uns heute noch bewusst sind und die wir heute noch diskutieren. Und über Stefan Marx, der hier nun halt schon in der Kunsthalle war mit seinen Ausstellungen, hatte ich auch sofort auch den Zugang. Das heißt, ich fand es sehr spannend, eine neue Ebene auch reinzubringen, ihn so als den Kommentierer des Ganzen quasi zu verstehen. Und mit Lars Eidinger ist es eigentlich auch sehr natürlich gewachsen. Wir kennen uns mittlerweile seit 2 Jahren. Und er ist jemand, den ich ursprünglich im Blick hatte für mein Begleitprogramm zu Boia Fragonatepolo, weil er hat ja dieses Boia Ein-Mann-Stück aufgeführt schon. Und ich hatte ihn gefragt, ob er nicht im Begleitprogramm hier eben zu der Ausstellung tätig sein wollte. Und habe dann aber immer mehr auch auf seine Arbeiten geachtet, auf seine Fotografien und Videoarbeiten. Habe dann auch eine Ausstellung in der Galerie gesehen. Und dann irgendwann im Weiterspinnen dieses Konzeptes dachte ich mir, und als mir dann die Idee kam, ich könnte es eben öffnen, die heutige Zeit transportieren, dachte ich mir, machen wir hier natürlich am besten über Kunst. Und dann war mir ganz klar, das geht eigentlich nur mit ihm. Der hätte auch Hans Meyer heißen können oder wie auch immer. Der Name interessiert mich gar nicht. Und ich glaube nicht, sondern es ist wirklich so bis zum heutigen Zeitpunkt, weil er das auch sofort gespürt hat, bis zum heutigen Zeitpunkt, muss man sagen, haben wir da auch ein sehr, sehr, ja fast freundschaftliches, einen vertrauensvollen Umgang. Er hat ja alles mit auch erarbeitet und auch die Auswahl haben wir gemeinsam getroffen, haben uns immer sehr viel auseinandergesetzt. Er hat in Salzburg irgendwie stundenlang geprobt und dann Theater gespielt und abends nach der Veranstaltung kam noch irgendwie ein Anruf oder eine Nachricht, ich habe eine Idee, was denkst du denn dazu? Und das fand ich eben so schön dabei. Also es hat sich natürlich entwickelt und ich habe nicht zeitgenössische Künstler gesucht und dachte mir, ach ja, ich nehme jetzt hier den großen Namen. Und er hat es von Anfang an unheimlich ernst genommen. Er fühlt sich total geehrt auch und ich freue mich einfach über seine unglaubliche Begeisterung und mit ihm, aber auch mit Stefan Marx gemeinsam natürlich dieses Thema entwickelt zu haben. Und da haben die beiden ganz aktiv dran teilgenommen. Und weil er eben gespürt hat, dass es mir um seine Kunst geht. Ich musste mir manchmal, wenn ich dann irgendwie einen Film gesehen habe von ihm, dann dachte ich mir wieder, ach ja, das ist ja der Lars Eidinger.
Ist der, ja genau,
und dann irgendwie, genau, und dann aber kam irgendwie eine WhatsApp-Nachricht von ihm und er sagte, ich habe hier eine Idee. Und man blendet ja total aus irgendwie, wer es dann eigentlich ist. Also das, genau, ist eigentlich überhaupt gar nicht relevant gewesen.
Ja, das ist schön, dass so ein Vorurteil, dann haben wir ja alle, ne? Das ist ja ein bisschen darauf gepolt, also da wäre man unehrlich, wenn man so tun würde, als wäre es nicht der Fall, ne? Dass man dann sich das bewusst machen muss und dann das jedenfalls stückweise loslassen kann. Das finde ich aber sehr wichtig, das gefragt und nochmal gesagt zu haben, weil das könnte sonst, glaube ich,
ganz
ein Missverständnis sein.
Genau so ist es tatsächlich und ich denke, man sieht es dann auch, dass es eben tatsächlich gewachsen ist und so hat es sich entwickelt.
Wie ist es denn für Sie, für Ihren eigenen Blick? Sie setzen sich ja schon sehr lange auch speziell mit dieser Art von Malerei, also niederländischen Genremalerei auseinander, sind Fachfrau sozusagen. Hat sich Ihr eigener Blick, also es gibt ja dieses Motto vom Spiegel, hat Ihr eigener Blick sich in dieser Zusammenarbeit, die jetzt eben zwischen drei Menschen war, hauptsächlich natürlich, ich habe ja sicherlich noch Beihilfe von verschiedener anderer Seite, hat sich Ihr Blick da verändert? Hat sich was verändert? Haben Sie was erkannt, was gesehen, was Sie vorher nicht gesehen haben?
Ja, es hat sich insgesamt so, ich würde gar nicht sagen, dass ich irgendwas da erkannt habe, ja, aber wobei, also ich könnte jetzt nichts Genaues oder ein Detail dazu benennen, aber ich habe ganz viel mitgenommen tatsächlich bis jetzt auch, weil dieser Blick, also bis hin zu dem sprechenden Stein und dem Märchen, die Idee ist erst vor 3 Wochen entstanden, habe ich auch versucht, eben natürlich das Konzept und die Fäden in der Hand zu halten, das Konzept zusammenzuführen und eben auch dann die Richtung schon auch irgendwo vorzugeben. Aber ich war von Anfang an immer offen für alle Ideen, habe auch alles zugelassen, weil ich gemerkt habe in diesem Austausch, wie sich dann doch mein Gesamtblick irgendwie auch nochmal verändert, wenn ich mich auch dann einlasse auf den Blick. Und jeder hat eine ganz andere Herangehensweise und bei Lars Eidinger ja eben natürlich genauso. Und das fand ich eben, also diese Ideen auch zuzulassen und darauf einzugehen und dann für sich selbst auch was daraus mitzunehmen und zu ziehen und dann auch zu begreifen, wie der Künstler eigentlich sieht und denkt und wie er es sieht. Das fand ich unglaublich bereichernd. Also er ist ja auch ein sehr, sehr, sehr kluger Kopf und er hatte einfach, also auch so dieses Thema gleich so erfasst und er hatte auch eine wahnsinnige Sensibilität, das hat man ja auch eben vorhin gemerkt, er ist einfach so auch dann kurz auch verletzlich und verletzt einfach, weil er sich dann gestört fühlt in dem, was er sagt und das war also wirklich ganz großartig, das zuzulassen und natürlich, das verändert meinen Blick auch nochmal, auch wenn er dann sagt, ich sehe das und das und wir diskutieren drüber.
Ja. Es kommt mir ein bisschen wie so eine Arbeit auf der Bühne, wo man ja viel stärker wahrscheinlich so direkt sich auch reiben muss und in die Augen schauen muss und daraus was entsteht, was absolut nicht klar war.
Ja, aber es ist spannend, dass Sie das sagen, weil ich hatte immer so das Gefühl, ich habe jetzt so, da hat auch Per Günther dann auch aufgeführt und er selbst auch inszeniert mit Willem Bock zusammen. Und ich hatte wirklich so das Gefühl, ich habe jetzt eine Ahnung, wie er herangeht an das, wenn er da eben auch dann tätig ist. Das fand ich sehr schön. Und ich mag das Interdisziplinäre sowieso. Also ich meine, abgesehen davon, dass er Künstler ist und jetzt, aber Interdisziplinarität finde ich sowieso immer sehr bereichernd und spannend. Und deswegen auch die Objekte noch, die Briefe in der Ausstellung, auch die Grafik natürlich, Zeichnungen, das ist mir auch immer ganz wichtig, um auch nochmal so ein bisschen den Blick zu schärfen oder halt auch zu verändern.
Für mich wäre nochmal vielleicht so langsam eine abschließende Frage, wir müssen
gerne.
Kommen, Wenn man jetzt mal, die Frage stelle ich an den drei, wenn man hierher kommt, dann kommt man natürlich jetzt so in eine Welt für sich, die aber mit unter dem Motto, unter dem Titel Klasse, Gesellschaft in der mehrfachen Bedeutung und so weiter steht. Und ich muss sagen, mir ist im Moment sehr, sehr, sehr unwohl, wenn ich irgendwo hingehe und weiß, oder ich überlege mir überhaupt, will ich da jetzt hin, fühlt sich das für mich richtig an, wo ganz viele Menschen gerade ausgeschlossen sind. Ja, einfach von den Bedingungen her. Ich will jetzt gar nicht diskutieren, nur einfach, das ist ja ein Faktum. So. Und da ist für mich die erste Lesart, wie man klasse Gesellschaft. Also, wo sind wir gelandet?
Genau. In
etwa. Und da wollte ich Sie jetzt fragen, inwieweit das für Sie auch mitschwingt, jetzt als Kuratorin natürlich, aber vielleicht auch für Sie als Mensch.
Sehr viel auch, sehr stark. Ich finde die Frage sehr wichtig, deswegen habe ich auch die Julia Friedrichs eingeladen, tatsächlich im Katalog ihren Beitrag zu leisten, weil ich das schon sehr schätze und auch die Frage eben, und das war auch wiederum die Verknüpfung im 17. Jahrhundert, also diese grundsätzliche Frage, und das sind genau nämlich die Debatten und auch Diskussionen, die ich gerne auch haben möchte und die Ausstellung auch mitbringen soll, dieses Öffnen in die heutige Zeit meint nämlich genau das, diese Fragestellungen, inwieweit die Herkunft einfach für den weiteren Lebensweg eine Rolle spielt. Das finde ich ist so eine grundsätzliche Frage und ob man sich aus dieser Klasse befreien kann oder eben nicht. Das ist für mich eine ganz wichtige Frage, auch vielleicht persönlich. Mein Vater war pensioniert, aber mein Vater war zum Beispiel Oberamtsrat, aber eben aus Ostpreußen, 38er Jahrgang aus Ostpreußen eben nach Bayern gekommen, wie man hört. Und ich war eigentlich so die Erste, meine Schwestern haben auch Abitur gemacht, aber ich war so die Erste, die studiert hat. Und dann auch sowas wie Kunstgeschichte. So. Also es ist jetzt nicht so, man denkt immer irgendwie so KunsthistorikerInnen sind irgendwie privilegiert, keine Ahnung. Aber natürlich war Bildung auch klar eine wichtige Voraussetzung, meine Eltern auch viel gelesen und so weiter, aber ich war trotzdem die Erste, die studiert hat. Und ich habe mir dann vorher nie so Gedanken gemacht, aber das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon irgendwie. Das finde ich ganz interessant und spannend. Und dem wollte ich auch so ein bisschen nachgehen. Eben auch, welche Chancen hatte man im 17. Jahrhundert, wie sind die Chancen heute? Und auch da den Vergleich vielleicht ziehen. Deswegen war mir der Aufsatz, wie gesagt, von der Julia Friedrichs auch so wichtig in diesem Katalog.
Ja.
Also es ist eine Frage, die mich beschäftigt. Ich habe gar keine, natürlich keine Lösung. Und, aber es ist etwas, wo ich auch glaube, dass man eben vielleicht die Sinne schärfen kann. Bis hin zu Klassismus, wenn wir eben die Diskussion auch weiterführen wollen. Klassismus vielleicht im Kulturbereich eben. Also es ist ja alles mit eingeschlossen. Das finde ich eine wichtige Frage. Ja.
Ich meine, im Moment geht ja durch die Gesellschaft eine Riesenspaltung, das kann man aus anderen Gründen.
Ja,
aber das
so
ist eben einfach, aber das ist, ich denke, es darf nichts ausgegrenzt werden.
Ich finde, heute
darf nichts mehr ausgegrenzt werden, egal was, wenn man
also
von der Kultur ausgegrenzt werden,
wenn
man ins Museum geht, rein bildlich gesprochen, darf eigentlich nichts mehr ausgegrenzt werden.
Und deswegen ist mir zum Beispiel auch Gendersprache wichtig. finde ich grundsätzlich grundlegend wichtig. Und ich habe kein Problem damit, es zu tun. Wir haben es auch in unseren Beiträgen im Katalog. Ich habe da überhaupt gar keinen. Also wenn ich dazu was beitragen kann, dass irgendwelche Schranken überwunden werden, dann klar, bin ich total überzeugt davon.